Extremsportler jenseits der 8000 Meter. Lawinenkatastrophen hat er schon einige erlebt, wie 2012 beim Anstieg auf den Manaslu in Nepal. Geschwindigkeitsrekorde hat er auch bereits mehrere aufgestellt. Übrigens immer bei seinen Abenteuern dabei, seine Skier. Die Rede ist vom Münchner Speedbergsteiger Benedikt Böhm. Wie er durch Geschwindigkeit das Risiko minimiert und wie er den Massentourismus in den Bergen verfolgt, darüber habe ich mit ihm gesprochen. Mein Name ist Finn Wiedmann und ihr hört die Sportgondel.
Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen.
Die Sportgondel. Lift für Sportfreunde.
Fort der da oben, wie die zehnte Sau. Muss es so sagen.
So, dann danke ich dir, Benedikt. Schön, dass du da bist. Schön, dass du mit mir in der Sportgondel fährst. Ja, wir haben dich eingeladen, weil du Speedbergsteiger bist. Deswegen auch passend zu unserem Podcast Sportgondel. Ich nehme an, bei dir kommt es eher selten vor, wenn du auf den Berg hoch willst, dass du dann die Gondel benutzt oder einen Skilift. Ja, erklär doch mal bitte unseren Zuhörern, was denn eigentlich Speedbergsteigen ist, was du da so machst.
Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Speedbergsteigen ist letztlich nichts anderes, als schnell auf Berge hochzukommen und schnell wieder runter, aber es hat eine ganz andere Dimension, wenn man das Ganze überträgt, wie wir das vor 16 Jahren angefangen haben, überträgt von den Alpen auf die höchsten Berge der Welt, also in die sogenannte Todeszone. Denn dort macht es eben wirklich Sinn, dass man eben nur kurze Zeit in der Todeszone ist, das heißt eben auch schnell hoch, schnell runter. Und so haben wir wirklich versucht, diesen Stil, den wir in den Alpen erlernt hatten. Ich war zu einer Zeit Nationalmannschaft Skibergsteigen, also diese Sportart ist so alt wie das Skifahren. Mhm. Und dann seit 36 zum Beispiel bei Skibergsteigen olympisch und da ging es eben darum, so schnell wie möglich hochzukommen, so schnell wie möglich runter, ist auf dem besten Weg wieder olympisch zu werden. Und ich war so fasziniert davon, dass wir gesagt haben, warum versuchen wir das nicht auf die höchsten Berge der Welt zu übertragen. Aber das ist natürlich eine ganz andere Dimension, wenn man diesen Stil wirklich in die Todeszone bringt.
Also gerade das passt dann auch zum Thema, wenn warum hast du es so eilig? Also warum nicht einfach normal bergsteigen? Aber wie du sagst, wenn du irgendwie Todeszone, nehme ich mal an, das ist der Reiz oder was spielt da?
Nee, ist nicht der Reiz, es ist eigentlich die Kunst. Also das ist eigentlich die, das große Vorurteil, mit dem ich hier gleich aufräumen muss, dass man denkt, da geht's hektisch und da rennt man drauf los und das ist nur Speed und Action und keine Ahnung, Action auf jeden Fall. Und aber nochmal, das heißt ja nicht Todeszone ohne Grund, da oben ist der Sauerstoffpartialdruck so gering, also vielleicht 20% des Sauerstoffgehalts, den wir hier haben, so ab 7.500 Metern spricht man von der Todeszone und dort stirbt man früher oder später, meistens früher wie später. Aber da muss ich eben einhaken, es ist eben eine ganz, ganz große Kunst, wenn man Dinge schnell machen kann. Schnell heißt nicht hektisch drauf loszurennen, gerade bei uns nicht, wo ja Speedbesteigungen teilweise 24 Stunden brauchen. Also da wäre jeder hier enttäuscht, der uns jetzt hier gerade hört und sagt, boah, das ist ein Speedbergsteiger, wie bewegt denn der sich? Ja. Du musst dir vorstellen, wenn man sich Mount Everest vorstellt oder wie auch immer, da gehen ja die meisten schon mal ja oft mit künstlichem Sauerstoff, wir machen das ohne künstlichen Sauerstoff. Und wenn du da selbst die Sherpa anschaust, die da wirklich gut drauf sind, die gehen ein paar Schritte und dann musst du wirklich stehen bleiben und rennst nach Luft, weil du da einfach zu wenig hast. Du hast einfach zu wenig Sauerstoff im Blut und dir geht es so dreckig. Und wir versuchen einfach nur einen konstanten schnellen, also viel schneller als normal, aber es hat nichts mit Speed zu tun, wie wir es hier unten performen können. Es ist wie in einer anderen Welt. Es sind ja die letzten lebensfeindlichen, ach so lebensgefeindlichen Gebiete. Also nicht nur wegen dem geringen Sauerstoff, auch wegen der Kälte, wegen dem Wind, wegen der Ausgesetztheit, wegen der Steilheit. Also alles, was wir dort oben eben haben, sind absolut lebensfeindliche Umwelten, wo wir uns da bewegen. Und da macht es eben einfach Sinn, schnell zu sein, schnell hoch, schnell runter. Also ich glaube, es gibt keinen einzigen Höhenbergsteiger, der sagen würde, boah, ich mache das lieber in 4 Tagen, weil es ist so geil, es ist so genussvoll. Also, da geht es niemandem gut, da geht es jedem dreckig, jeder will so schnell wie möglich da wieder raus. Und es war eben ein völlig anderer Stil, um das vielleicht noch auszuführen. Normalerweise geht man über sogenannte Lagerketten. Also da ist unten, jeder hat es mal gehört, da ist ein Basecamp. Und dann geht es normalerweise über Lager 1, Lager 2, Lager 3. Und jedes Lager bedeutet, wenn du dich da mal auf den Weg zum Gipfel machst, das ist eine lange Akklimatisationsphase, also viel, viel Vorbereitung. Bei mir über Jahre, aber auch am Berg selbst musst du erstmal deinem Körper Zeit geben, rote Blutkörperchen zu entwickeln, also Sauerstoff zu transportieren. Du musst effizient werden, dass du überhaupt in dieser Todeszone wenigstens kurzweilig überleben kannst. Das ist das Tolle am Menschen, der kann sich wirklich kurzweilig anpassen, also ihm geht es niemals gut, aber er kann sich kurzweilig anpassen, auch nicht jeder. Und dann geht's los und dann geht es eben normalerweise über diese, oder traditionellerweise über diese Lagerketten und das dauert dann halt viele, viele Tage und du hast die ganze Logistik, du musst da Zelte haben, Schlafsäcke, du musst Kocher haben, du musst da was trinken, du musst viel trinken, damit das Blut flüssig bleibt, also Thrombosen und sozusagen Verdickung des Blutes ist ganz, ganz gefährlich, da gibt es dann Ödeme, Lungenödem, Gehirnödem, da kann es ganz schnell tödlich werden. Und wir versuchen eben wirklich vom Basecamp, von ganz unten zu starten. Um dir ein Beispiel zu geben, vorletztes Jahr, wir sind schon 21, ich war im September 19 am Dalagiri, ein 7000 Meter hoher Berg, Dalagiri 7, und dort bin ich unten vom Basecamp gestartet mit knappen 6 Kilogramm, inklusive Ski, Schuh, Bindungen, Essen, Trinken. Und 6 Kilogramm, also Gesamtgepäck von der Unterhose bis 1,2 Liter zu trinken bis und so weiter. Und wenn wir uns alle fragen, wie wir normalerweise irgendwie in die Arbeit gehen oder ins Büro oder überhaupt nicht mehr rausgehen, dann haben wir sicherlich mehr dabei wie 6 Kilogramm. Ja. Und so gehen wir auf die Berge.
Allein wenn ich an meinen Laptop denke, dass der schon 2 Kilo wiegt bestimmt. Ja. Also ich habe mir auch im Vorfeld des Gesprächs mir dann Videos von dir angeschaut, weil davor habe ich bei Speedbergsteigen gedacht, okay, das einfach hochrennen, dann wieder runterrennen. aber das sah jetzt gar nicht mal so aus, dass man da jetzt dann, gerade am Schluss ist dann wahrscheinlich auch gar nicht mehr möglich, dass man hochrennt. Nein. In dem Sinn, wie schlägt sich dann aus, also dass das dann Speedbergsteigen ist? Also woran merkt man das?
Ja, das merkt man daran, dass man eben Dinge macht, die normalerweise eben, wo man sich 2-3 Tage Zeit nimmt, wie zum Beispiel am Dalagiri 7, den ich letztes Jahr gemacht habe, wo man sich 2-3 Tage Zeit nimmt und versucht, diesen Gipfel zu machen. Also oft klappt es ja auch nicht. Und ich zum Beispiel am Dalagiri 7 jetzt war vorletztes Jahr in 6 Stunden 6. Also ich war in 6 Stunden 6 vom Basecamp am Gipfel, was normalerweise eben, keine Ahnung, 2-3 Tage dauert, und war dann zurück unter 8 Stunden. Ich hatte mir damals vorgenommen, unter 8 Stunden zurück. Die Ski sind ein ganz wichtiges Element, nicht weil da oben Skifahren so viel Spaß macht, auch hier muss ich die Zuhörer enttäuschen, also jeden Skifahr-Fan, ich liebe Skifahren, das ist einfach das, was ich mit, also da geht mein Herz immer auf, ich war heute Morgen auch schon ganz früh, aber die Ski sind vor allem für uns eine Versicherung. Also erstens mal, klar, wir sind darauf irgendwie aufgewachsen und fühlen uns da wohl, und es ist unser Element, aber es ist auch eine Versicherung, eine Rückzugsversicherung. Also wir können schnell wieder raus aus der Gefahrenzone, wenn eben was passiert. Und deswegen ist diese Kombination aus schnell hoch und schnell runter, das ist eigentlich das Ding. Aber du hast völlig recht. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich war, keine Ahnung, 2012 habe ich einen Rekord gemacht auf den 8. höchsten Berg der Welt in 15 Stunden vom Basecamp auf dem Manaslu, 8163 Meter hoch. Und ich habe da oben Richtung Gipfel einige Seilschaften überholt. Und ich kam mir wahnsinnig langsam vor im Vergleich jetzt hier zu den Alpen, aber ich war ohne Sauerstoff unterwegs, da waren viele mit Sauerstoff unterwegs, und ich konnte gar nicht fassen, wie schnell ich an denen vorbeigegangen bin. Einfach, es geht halt darum, ein konstantes Tempo hinzubekommen, und das ist nochmal, das ist diese große Kunst, zu schaffen, dich für 24 Stunden so perfekt vorzubereiten, mental, körperlich, deine Technik, dein Essen, dein Trinken, dein Proviant, aber nicht nur, was du dabei hast, sondern auch, wie du es eben dann technisch verwendest. Du hast ja da oben zum Beispiel, ist die Luft so kalt und du hast überhaupt kein Hungergefühl und dir geht es eigentlich so schlecht, dass du nichts trinken, nichts essen willst, dann friert alles sofort ein. Da musst du also irgendwas entwickeln, dass du deine Trinkblase direkt an den Körper tapest, ja, weil da ist ja noch irgendwie einigermaßen warm, die Daunenjacke drüber und so weiter, den Trinkschlauch, der darf niemals irgendwie draußen sein, dann ist der sofort eingefroren, das ist Katastrophe. Du musst also irgendwie durch die Daunenjacke durch, vorne am Reißverschluss sein, und du darfst aber auch keine Zeit verlieren. Ja, also das Schlimmste ist, wenn du aus dem Rhythmus kommst. Das kennt ja jeder von uns. Wenn du eine Arbeit machst und ständig wieder gestört wirst. Und so versuchen wir eben einfach nur ein konstantes Tempo durchzuziehen und dann, ja, unser Risiko übrigens eben auch dadurch zu minimieren, weil du ja dann nur kurze Zeit in der Todeszone bist, im Gegensatz zu eben 3-4 Tagen. Und das war unser Ziel.
Und was passiert denn da, wenn der Trinkschlauch dann irgendwie raushängt und einfriert? Weil du bist ja dann nie allein unterwegs, du bist ja immer eine Gruppe. Ich weiß nicht, wie viele sind das dann so normalerweise?
Ja, normalerweise sind wir so, nein, wir waren in der Gruppe so maximal zu 6, aber wie es dann wirklich zum Gipfel geht, dann sortiert sich das Ganze oft dann nochmal aus. Also da ist dann nochmal so ein bisschen, einer wird krank, der nächste will vielleicht doch nicht, der nächste, keine Ahnung, hat irgendwas. Also oft dezimiert sich das dann nochmal so ein bisschen im Laufe der Zeit. Aber klar, es gab natürlich auch gerade in der Anfangszeit immer wieder Themen, wo mein Trinkschlauch zum Beispiel am Broad Peak irgendwie rausgerissen wurde, weil man das nicht, also dann ist es natürlich nicht nur blöd, weil man kein Trinken dabei hat, also weil das Trinken dann weg ist, sondern weil das ganze Wasser zum Beispiel dann in den, also das was aus dem, im Camelback war, ist dann reingelaufen in die Daunenjacke, in den Rucksack und so weiter. Und das ist natürlich dann eine Katastrophe, weil dann ist nicht nur das wenige Trinken, was man dabei hat, zu Ende, sondern eben auch noch alles nass. Und dann sind es halt die Situationen, wo man irgendwie improvisieren muss, wo man dann schaut, ob man sich vielleicht dann untereinander das aufteilt. Aber du kannst natürlich, also das Trinken zum Beispiel aufteilt, das wenige, was nur da ist. Aber das sind dann Situationen, die natürlich blöd sind, weil wir eh sehr, sehr knapp kalkulieren und da sollte dann schon alles gut gehen.
Das heißt, inwiefern unterstützt ihr euch dann gegenseitig? Also, es, also in solchen Fällen dann?
Ja, man unterstützt sich so gut, wie es geht. Absolut. Immer vorausgesetzt, dass man eben mit Profis unterwegs ist. Also das ist natürlich schon ganz wichtig, dass man wir alle unsere unsere Lernkurve hatten. Ab und zu muss man dann auch einfach abbrechen. Das passiert auch heute noch. Wir wollen ja nicht umkommen, sondern wir wollen hochkommen. Und der Berg steht auch übermorgen nochmal da. Also das war sicherlich auch die größte Lernkurve, die ich für mich, wo ich nach wie vor arbeite, dass man nicht den besten der schlechten Tage auswählt, um hochzugehen, sondern dass man eben dass man eben vielleicht diese buddhistische Power hat zu sagen, hey, ist es scheißegal, der Tag, den ich mir vorgenommen habe, ist nicht gekommen und ich ziehe wieder ab, was natürlich schon Größe, da musst du schon echt gut drauf sein, mental, dass du das machen kannst, weil du hast viel Geld investiert, viel Zeit, ich habe Kinder, ich habe Family, du musst dich wahnsinnig lang vorbereiten und dann bist du an diesem Berg unverrichteter Dinge und sagst, ich komme dem Gipfel nicht immer nahe und ich hau ab. Und da ist sicherlich immer das größte Risiko, dass man eben vielleicht Kompromisse in Kauf nimmt, weil die Bedingungen eben nicht, nicht so sind, wie man sich es eigentlich vorstellt, um den Gipfel zu machen. Und nochmal zum Team, wie unterstützen wir uns? Also ich habe da ganz, ganz tolle Erfahrungen gemacht. Ich wäre auch ohne meinen Teampartner Basti, der leider verunglückt ist, niemals so weit gekommen, weil wir es geschafft haben, wirklich eine Symbiose zu bilden. Und das waren so Erfahrungen, die man in der Jugend oder die ich zumindest in der Jugend gar nicht so wahrgenommen habe, aber auf einmal in der Rückschau gesehen habe, dass ich zum Beispiel meinen ersten 8000er niemals ohne den Basti hätte machen können, weil er eben der absolut nervenstärkste Abfahrer war, den ich je hatte. Es sind ja oft wirklich Steilwände, der auf den Ski so stark war. Ich kam aus dem Leistungssport und war eben perfektioniert, wirklich effizient nach oben zu kommen, wirklich dort durch den Rennlauf, durch die Wettkämpfe, durch die Nationalmannschaft eben so viel gelernt hatte, dass er davon profitieren konnte. Und so haben wir wirklich eine Symbiose gebildet. Ich bin bergauf, er ist bergab, eben hat geführt. Und das ist ganz spannend. Also was ich da vor allem lernte, ist, dass es nicht diesen einen Führer gibt. Also es gibt nicht den einen, der immer der Hero ist und der immer nach vorne geht und immer die Antwort hat. Nein, das war echt das Spannende im Team und warum ich letztlich auch im Team gestiegen bin, was viele Extrembergsteiger übrigens nicht machen. Die steigen alleine, solo, weil sie sagen, ich kann die Verantwortung nur für mich selbst übernehmen, was auch stimmt. Also wenn du ein Teamplayer da oben sein willst, dann musst du vor allem die Fähigkeit haben, eigenverantwortlich zu sein. Also dieses absolute hohe Maß an Eigenverantwortung für dein Tun, aber auch zu wissen, wo deine Schwächen, wo deine Stärken sind, zu wissen, wo du vorausgehen kannst und wo eben nicht, zu wissen, wann du umdrehen musst, auch sowas. Also irgendwann hatten wir ausgemacht, eben die Regeln auch ausgemacht. Also diese absolute Aufrichtigkeit, wo ich auch viel lernen musste, diese absolute Transparenz zu sagen, hey, was sind die Regeln, die wir miteinander vereinbaren? Also dreht jetzt jeder um, wenn einer umdrehen muss oder geht man trotzdem weiter oder gehen wir alle dasselbe Tempo oder gehen wir dasselbe Tempo bis zum gewissen Punkt und dann, und das waren alles Dinge, die mussten sich einspielen über viele Jahre. Und vielleicht noch, um das abzuschließen als letzter Punkt, was vielleicht das Spannendste war, wenn wir über das Team sprechen, ist, und da muss ich sagen, eben auch dank Basti, ich hätte niemals meinen ersten 8000er so erreicht, den Gasherum 2, war, dass man Angst aufteilen kann. Also wir haben als junge Kerle Angst aufgeteilt. Ich hatte in diesen Steilwänden einfach Angst bei der Abfahrt. Also man hat da sowieso Angst, weil der Tod ist nicht so weit weg. Aber wenn man eben weiß, da oben, wenn ich da drin stehe und ich mache einen Fehler, muss ich vorstellen, vom Gasherum, das ist ein wahnsinnig steiler, ausvergletscherter, unwirklicher Berg, der irgendwo in Pakistan, genau an der Grenze zu Indien und China, und wenn du da oben im Steilhang stehst am Gipfel, da geht dann schon das Herz nochmal schneller, weil du weißt, du willst ja eben nach unten ankommen. Und dort dann eben die Angst aufzuteilen, weil eben der Partner dir einen Teil der Angst abnimmt, weil er voraus springt, also du springst ja wirklich von Skikante zu Skikante, da kannst du auf einmal Angst aufteilen und dadurch kannst du Dinge machen, die du alleine niemals gemacht hättest.
Über den Basti oder Sebastian Haag, den reden wir nachher nochmal gerne. Du hast gerade eben auch angesprochen Buddhismus. Wie ist denn das insgesamt? Du bist dann im Himalaya unterwegs. Nimmt man da irgendwas mit, Hinduismus, irgendwas von der Religion, irgendwas von der Kultur? Oder ist man da wirklich auf seine Mission fokussiert?
Ja, da nimmt man doch einiges mit. Also ich habe es auch gerne gemacht, aber ich habe da einige Rituale mitgemacht. Tiefgehende Rituale, also jetzt, keine Angst, ich habe mich nicht irgendwie weggebeamt oder sowas, das nicht. Aber ich war zum Beispiel in einem der wirklich ältesten Klöster, wo man diese Kraft spürt. Also ich bin kein spiritueller Mensch, keine Sorge, und auch kein religiöser Mensch, aber was es nun mal gibt, und das können wir alle nicht abstreiten, es gibt Energien. Und es gibt Energien, wenn Menschen zusammenkommen, es gibt Energien, wenn du in den Raum reingehst, dann spürst du die Energie oder nicht, wenn du deine Freundin am Telefon hast. Und obwohl kein Wort gesagt ist, weißt du schon sofort, was der für eine Energie am Ende herrscht. Du weißt genau, ist da gerade gute Stimmung, schlechte Stimmung, ist da gerade... Also da muss man kein Wort sagen und diese Energien gibt es nun mal, das ist da. Und wenn man in so Orte kommt, und ich erinnere mich eben an dieses tibetische Kloster da kurz vorm Mount Everest, wo wir ja eben auch durch einen Freund reinkamen, der eben Nepalese, Tibeter ist und der da stark verwurzelt ist, auch im Glauben. Und du kommst dann in diese Grotten rein, wo die Mönche, diese buddhistischen Mönche, teilweise in so einem Kellerloch, also es ist unwahrscheinlich, 7 Jahre ausharren. Also das sind so unglaubliche Dinge, wo du denkst, wie hält ein Mensch das aus, wie funktioniert das? Und die sich da so hinarbeiten, diese absolute Meditation und dieses absolute, und du spürst aber diese Kraft von diesem Raum und diese Energien und diese Ruhe. Du musst ja, also ich meine, für mich ist das absolut nicht nachvollziehbar, ich kann mir das nicht vorstellen. Ne? Aber da kriegst du schon einiges mit und du bist ja auch an diesen Orten, ist es wahrscheinlich so wie bei uns vor, weiß ich nicht, wie vor 2000 Jahren. Also du hast ja nichts, weißt du, lebst wirklich von Hand in Mund, gerade in Tibet. Und die Menschen sind völlig einfach. Natürlich siehst du, wie die Chinesen da immer mehr auch Technologie hinbringen, aber dennoch, es sind einfach diese lebensfeindlichen Gebiete und da sind die doch sehr verankert in diesen Energien. Und es ist da ein ganz großes Leitbild, was bei uns natürlich schon verloren gegangen ist.
Kriegst du das dann auch mit, wenn du sagst, in solchen Krisengebieten auch oder in solchen Gebieten, wo es eben auch dann große Konflikte gibt, Richtung Pakistan, kriegst du das mit oder wie läuft denn das ab? Wo landest du dann? Du startest aus Europa und...
Ja, man kriegt es absolut mit und es ist auch immer wieder ein Faktor, der teilweise verhindert hat, dass wir überhaupt nach Tibet reingekommen sind. Also es gab ein Jahr 2012 oder so, wo wir nach Tibet eigentlich wollten und sind gar nicht reingekommen. China hat alles gesperrt, weil eben wieder irgendwelche Unruhen waren und sie einfach keine, in Anführungsstrichen, Touristen in dem Land haben wollten, die dann vielleicht irgendwie mit dem Handy irgendwas aufnehmen, was vielleicht nicht gewünscht ist. Aber du kriegst es unmittelbar mit, und zwar an den Grenzen. Also da geht schon immer heiß her, wenn du da reingehst. Da merkst du wirklich, dass du, so wie jetzt gerade auch der Jack Ma vermisst ist von Alibaba, also da gibt es keine Autorität. Also das ist wurscht, wenn du da der Milliardär von sonst wer bist, was ich ja nicht bin, aber dennoch wäre es so, wenn du da stehst, mein Jack Ma ist
auch deine Geschäftsführer-Tätige.
Genau, das interessiert keinen Menschen. Du bist da, und wenn da der chinesische Soldat sagt, du kommst ja nicht rein, dann kommst du da nicht rein. Dann war es das einfach. Also das ist das eine. Das andere, du spürst natürlich, gerade in Tibet spürst du schon diese eine stolze Nation, so habe ich es zumindest empfunden, die da so ein bisschen entmachtet ist und die so ein bisschen ihre Seele verloren hat, sagen wir mal so. Also dann in so Klöstern spürst du es, aber da auch merkst du natürlich, wie diese moderne chinesische Kraft und unglaubliche Energie, die China hat, da auch in die letzten Winkel des Reiches kommt, des chinesischen Reiches, aber auch ganz stark in anderen Gebieten. Also das kurioseste Beispiel, was ich dir sagen kann bezüglich Konflikte, was so unwahrscheinlich war, es war in Pakistan, und es war genau an der Grenze von Pakistan zu Indien. Pakistan-Indien, immer im Dauerstreit. Und du musst dir vorstellen, wir laufen da 6-7 Tage im unmöglichsten Gebiet über Gletscher, du siehst kein Leben mehr, unglaubliche Landschaften, steilste Hänge, steilste Berge, die höchsten Berge der Welt, der K2 um die Ecke, der Concordia-Platz, der Baltoro-Gletscher. Und so laufen wir weiter und weiter, und irgendwann mal sehen wir auf einmal so einen massiven, weißt du, so einen, kennst du diese russischen, ich weiß ja den Namen nicht, diese russischen Militärhubschrauber, diese riesen Dinger. Mhm,
ja,
und da steckt dieser russische Militärhubschrauber praktisch senkrecht im Gletscher drin, also abgestürzt, und der steckte praktisch, die Schnauze war versunken und dieser Hubschrauber steckte in diesem Gletscher drin, wo, auf 5000 Metern. Auf 5000 Meter steckte dieser. Naja, was ist denn das? Ja, wo kommt denn das jetzt her? Was ist das? Und dann war da oben die höchste Gefechtsstation der Welt. Wir waren auf pakistanischer Seite und es war also genau die Grenze zu Indien. Das musst du dir vorstellen, diese Soldaten, die wir da gesehen haben, die sahen aus wie wirklich wie aus einem Guerillakrieg. Also die waren völlig zerlumpt und zerfetzt. Die leben ja da oben in dieser Eiswüste. Also wie am absoluten Außenposten der Welt und überall waren Granathülsen und keine Ahnung was. Also da passiert auch immer wieder mal was. Und so standen sich da die beiden Feinde auf 5000 Meter, wo du eh schon nicht gescheit leben kannst, gegenüber.
Und
wir waren unmittelbar, also das Basecamp war Luftlinie, ich würde sagen 500 Meter oder so. Mhm. Also, und da haben wir da runtergeschaut und wir haben uns da in den 8000ern begnügt und die haben sich praktisch in militärischer Habachtstellung da gegenüber gestanden. Also es sind kuriose Bilder, die man da teilweise erlebt, wo du sehr nah an der, ja, am Kern der Konflikte wirklich bist.
Das ist schon schockierend irgendwie, wenn man das dann so sieht, glaube ich auch.
Oder irgendwie, ja, man gewöhnt sich dann dran. Ich meine, man hat ja seine Verbindungsoffiziere, also bei so Expeditionen wirst du dann staatlich, kriegst du dann wirklich, also auch vom Pakistan, auch natürlich, um vielleicht gerade, auch übrigens in Tibet, um vielleicht solche politischen, wie soll ich sagen, Reibungen zu vermeiden, dass da irgendwas passiert und dass da vielleicht ungewollte Dinge passieren, also Fotos, Filme und so weiter, kriegst du einen Verbindungsoffizier, ist das wirklich von der Regierung zugestellt, die dann die Expedition begleiten. Die hatten auch einen dabei, einen pakistanischen Offizier, der sehr auf Deutsche stand, aber das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall hat er natürlich gewarnt und gesagt, bitte nicht in diese Militärcamp rübergehen, bitte nicht anschauen, bitte nicht keine Fotos machen, bitte und so weiter. Und da war da irgendwie einer in diesem ganzen Basecamp-Gebiet, der das natürlich wahnsinnig spannend fand, da ständig rüberzugehen und Fotos zu machen. Und den haben sie dann echt einmal wirklich streng verwarnt. Dann ist er wieder rüber, der muss man auch sagen, ist selber schuld, ein bisschen blöd, wieder rüber, dann haben sie ihn echt einkassiert und haben ihn dann erstmal behalten und gesagt, also wenn er jetzt, dann wollten ihn dann wirklich ins, wie soll ich sagen, da, ja, also da war dann echt nicht klar, was passiert mit dem. Bitte? Mit uns war nichts, es war ja nur, es ging ja nur um den, ja, um den einen, okay, um den einen, wie soll ich sagen, Bergsteiger, der halt da irgendwie sich immer wieder probieren wollte und da nahe kommen wollte und den dann halt, zweimal hat er sich erwischen lassen. Und da war dann echt schon die Hölle los. Also da war schon klar, hey, wenn das jetzt noch einmal passiert, dann schauen sie, dass sie dann irgendwo einkerkern. Und dann ist er irgendwie durchgekommen. Ich weiß nicht, aber damals, ich kann mich nicht erinnern, ob er sogar abreisen musste, auf jeden Fall. Also man sollte da schon vorsichtig sein.
Also gerade was angeht, auch was die Länder im asiatischen Raum angeht, gab es jetzt in den letzten Jahren häufiger mal die Fälle, wo die Länder verhindern wollten, dass irgendwie Natur kaputt gemacht wird durch Touristen oder so. Ich weiß nicht, inwiefern ihr davon schon beeinflusst wart oder inwiefern euch das manchmal auch einschränkt, wo ihr lang dürft und wo nicht. Aber wie versucht ihr damit umzugehen, dass ihr die Natur erhaltet? Weil für euch ist die Natur ja auch wichtig, weil sonst könntet ihr ja nicht euren Sport ausüben.
Ja, es ist, ich glaube, man kann ja viel Schlechtes über den Westen sagen und auch zu Recht. Und auch wenn man vielleicht die Bilder vom Everest sieht mit dem Massentourismus und so weiter und so fort. Aber hier muss man tatsächlich auch eine Lanze für den Westen brechen, weil hier auch viel durch den Westen hingekommen ist. Also wenn du zum Beispiel von Natur redest, dass überhaupt mal eine Natur Verständnis entwickelt wurde, kam vor allem durch die westlichen Touristen und Bergsteiger, die da sind. Also ich kann dir Beispiele geben, wie ich am Anfang auf Expedition war, da wurde einfach alles irgendwo, da wurden ein paar Steine wurden weggerollt, da wurde da alles reingeworfen und vermüllt und sonst was. Und man darf ja nicht vergessen, diese Länder verdienen ja auch eine Menge. Also gerade mit diesen 8000er Besteigungen, da gibt es natürlich Permits, also wie sagt man da, Permits, brauchst du praktisch eine Erlaubnis, genau, dass du überhaupt hochgehen kannst und so weiter. Also das ist schon eine Einnahmequelle und da waren dann irgendwann die westlichen Touristen, die erstens mal überhaupt mal das Verständnis hingebracht haben, dass man nicht einfach alles nimmt und irgendwo auf den Gletscher wirft und also von den Fäkalien angefangen bis zu dem ganzen Müll, der eben da bleibt, bis zu sonst was. Und zweitens, ja, dann Infrastruktur aufbaut, dass eben sowas auch zurückkommt. Also die einfach gesagt haben, boah, wir wollen das nicht, und auch bei uns oder so, wir wollen das nicht, und da ist eben ganz viel passiert von, nochmal angefangen von den Toiletten, also in Anführungsstrichen Toiletten, wo du halt früher irgendwo einfach sonst was gemacht hast, und jetzt wird es eben sauber irgendwie so gemacht und wird dann rausgetragen und genauso mit Müll und damit getrennt und damit das verbrannt, was man eben verbrennen kann und der Rest nicht. Also wo verstanden wurde, dass das auch die Touristen nicht wollen, und dafür gibt es dann auch nochmal eine extra Gebühr für diese ganze Geschichte, und so kommt da schon einiges rein. Nichtsdestotrotz muss man natürlich aufpassen, wie weit geht man da. Sicherlich der Everest oder so, der Kern, wo sich halt da natürlich wahnsinnig viel konzentriert, jeder will auf den Höchsten, und dort, und deswegen hat er uns auch bis dato abgeschreckt gehabt, und da muss man sicherlich überlegen, wie weit geht man da, wie viele Leute können da hin, wie viel verträgt die Natur, und so weiter und so fort.
Darf ich da auch noch am Schluss nochmal drauf zurückkommen, wie du es insgesamt so siehst mit dem Massentourismus? Aber ganz kurz, wenn du gerade die Kosten ansprichst, was damit alles verbunden ist, bei der Vorbereitung auch, dass man ja finanzielle Mittel auch schon bereitstellen muss, was für ein Aufwand ist das? Also was geht da alles?
Sag mal so, der finanzielle Aufwand, der ist, also hier hat sich das Expeditionsbergsteigen demokratisiert, wie viel, was wir haben. Ich meine, früher konnte sich, keine Ahnung, fast niemanden ein Handy leisten, wie es losging. Heute hat es jeder in der Tasche. Genauso wie mit vielen anderen Technologien, die wir haben, oder Urlaubsreisen. Früher konnte fast niemand mit dem Flugzeug fliegen. Heute fliegst du für 14 €, keine Ahnung, 99 irgendwo hin. Und ganz so drastisch ist es nicht beim Expeditionsbergsteigen, aber früher hat eine Expedition unglaublich viel Geld gekostet. Also musstest du wirklich Zehntausende von damals D-Mark und so weiter da auf, also da war das
nachher. Das ging dann an die Länder oder an wen ging
das? Das ging dann auch, gab es eben auch diese Permits, so wie es heute gibt, aber du musstest natürlich die ganzen Träger organisieren, da war die Infrastruktur noch nicht, also da die Straßen waren nicht ausgebaut, du musstest überhaupt mal schauen, also ich habe kürzlich, war ich eingeladen zum 90. Geburtstag vom Hermann Huber, wenn es nicht zu sehr ausführen war, mal auch Geschäftsführer von Saliva, und der war bei der zweiten offiziellen deutschen Expedition dabei in der Nachkriegszeit. Also noch mit dem Schiff von Europa nach Südamerika, erstmal da einen Monat am Schiff, und dann, also es war natürlich, mussten das ganze Material mitnehmen und so weiter. Also das waren natürlich unglaubliche, wirklich Expeditionen. Das ist ja bei uns schon alles wesentlich entspannter. Du hast ein Cargo, das schickst du vielleicht schon vorher per Schiff dahin. Das kostet natürlich viel, viel weniger wie damals. Also man kann es heute mit einem Budget machen von, weiß nicht, je nachdem, wie man alles dabei hat. Also das Tolle ist eigentlich am Ende vor allem, was man mitbringt und vor allem die Menschen, die man mitbringt. Also Kameraleute, wir waren ja immer filmisch gut begleitet. Also die Kameraleute, die dich da begleiten, die man natürlich auch bezahlen muss, die dann natürlich auch im Risiko sind. Gibt ja nur wenige, die es überhaupt machen können und die überhaupt vielleicht nur Zeit haben, da 6 Wochen dabei zu sein und sich das antun wollen und so. Also das ist eher so die Herausforderung, dass du das gute Team bringst, das Geld. Ja, es ist immer noch teuer, aber es ist vielleicht ein Zehntel, wenn überhaupt, von dem, was es vielleicht noch vor 30, 40 Jahren war.
Also gerade auch, also ich glaube, was klar ist bei dir als Person, dass du auf jeden Fall sehr zielstrebig bist und da schon deine Ziele im Kopf hast. Wie nimmst du dich dann wahr? Wie siehst du dich dann, wenn Leute dich irgendwie als zielstrebig und als erfolgshungrig oder so beschreiben würden?
Ich weiß nicht, ob sie mich so beschreiben. Ich glaube, wie ich mich wahrnehme, ist sicherlich schon jemand, der einfach brennt. Also, wie gesagt, für mich war jetzt nie das Finanzielle im Vordergrund. Also ich hatte in England studiert, und wenn ich so überlege, wie damals meine Studienkollegen zu irgendwelchen supergeilen Firmen wie M945 gegangen sind oder sowas. War damals auch schon in? Nein. Aber wie zu meiner Zeit waren das irgendwelche Consultant-Firmen, McKinsey und Boston Consulting. Ich weiß nicht, war zu meiner Zeit super in. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch so ist. Und dort konnte man sofort viel Geld verdienen und so weiter. Und da waren auch, ja, durchaus Chancen, wo ich das hätte auch machen können. Ich hatte einen internationalen Studiengang. Aber mich hat das nicht interessiert. Mich hatte einfach interessiert, wo ist meine Leidenschaft? Und da habe ich einfach auch lange gesucht, weil ja das Skibergsteigen nicht so auf der Hand lag. Ja, ich habe zwar gerade die Nationalmannschaft, und da war wirklich so das Thema, hey, wie kann ich das denn hinbekommen, dass ich irgendwie was, arbeite, wofür ich brenne, aber ich wusste gar nicht, für was ich also brenne oder wie ich das überhaupt, wie ich das in den Job bringen soll. Sollte ich jetzt Bergführer werden oder sowas? Aber ich dachte, Bergführer, ja, Gott, ich will ja irgendwie schon was mit dem Business machen und so weiter. Und dann habe ich eben damals Dynafit entdeckt und habe da ganz klein angefangen. Aber das war auch immer so, wenn ich das ja in der Firma auch sehe, wie das weitergegangen ist, auch mit einem tollen Team, aber wie die Firma sich wirklich von einem Dornröschen, von einem insolventen Dornröschen wirklich in eine, ja, heute einen Weltmarktführer entwickelt hat, dann war das immer, dass ich einfach dafür gebrannt habe und vielleicht auch Leute drum um mich herum hatte, die genauso gebrannt haben. Also das zieht ja dann irgendwie so gegenseitig an. Also du musst ja ein Feuer haben, dass du das entzünden kannst. Und genauso war es ja letztlich mit diesen Bergen. Also ich weiß nicht, ob es hungrig das richtige Wort ist. Ich würde eher sagen, unruhig. Also ich bin einfach jemand, der zum Glück viel Energie hat und damit auch geboren wird und jetzt auch immer mehr, irgendwie früher war das eine Belastung und jetzt ist es so, denke ich immer, scheiße, ich brauche mehr davon. Ja. Aber ich will einfach das Maximale irgendwie rausholen aus dem Tag und auch das Maximale einfach ja, erleben und das und vielleicht schon auch erreichen. Für mich war immer die Frage, wenn ich das vielleicht so sagen kann, eher, was ist möglich? Also wie weit kann man gehen? Was ist noch, was gibt es da noch? Ja, das ist so, was ist das Nächste? Wie geht's dahin?
Spielen dann auch solche Sachen eine Rolle, wie wenn du irgendwelche Weltrekorde brichst? 2012 war das am Manaslu, wo du den Geschwindigkeitsrekord gebrochen hast und einen Weltrekord aufgestellt hast. 2019 hast du die Alpen überquert, das war auch ein Rekord. Inwiefern motiviert dich solches?
Also das hat mich gar nie motiviert. Ich weiß auch nicht, ob das. Ich hatte gestern zufällig von meinem Sohn ein Rekordebuch in der Hand. Ja. Ich weiß nicht einmal, ob ich in dem Rekordebuch so drinstehe oder nicht oder sonst was. Wenn man das dann nachzuschauen, interessiert mich, also tatsächlich hat mich das nie, ob ich da einen Rekord habe oder nicht, das war nie mein Drive. Mein Drive war, mein gesetztes Ziel zu erreichen. Und das war meistens ambitioniert. Also wenn ich jetzt eben an den Dalagiri denke, von 2019, dort hatte ich mir vorgenommen, unter 8 Stunden das zu machen, da wusste ich schon, es ist einfach verdammt knackig. Ja. Obwohl ich ja nie in den Berg war, aber ich wusste einfach von der Höhe, von der Distanz, vom Basecamp, unter 8 Stunden ist einfach, da muss echt alles wie am Hürchen passen. Also die Bedingungen, die Konditionen, meine eigenen am Berg. Und dann waren 7:53, also 7 Stunden 53. Damals am Anderswo war das Ziel unter 24 Stunden, aber da ging es auch um Überlebensfenster. Also einfach unter 24 Stunden zu schaffen. Ich hatte am Gipfel 2 Stunden gewartet. Ich hatte zwischendrin mal länger gewartet. Also da habe ich nicht jede Minute gemessen und mir die ganze Zeit gedacht, ich muss den Weltrekord brechen oder sonst was. Das hat mich in dem Moment und auch danach überhaupt gar nicht tangiert. Mich hat einfach nur interessiert, das in dieser Zeit zu schaffen. Übrigens habe ich damals auch immer gesagt, also unten den Leuten, die da vielleicht im Basecamp mit uns zusammen waren, gesagt, wenn ich nach 24 oder wenn wir nach 24 Stunden nicht zurück sind, dann stimmt da irgendwas nicht. Ja? Also dann ist hier irgendwas nicht ganz, ganz richtig.
Also die Zeit wird dann erst genommen, wenn du wieder unten bist, oder? Also
nee, die Zeit wird die ganze Zeit genommen, dann ist dann die Frage, also meistens, wenn ich es jetzt so richtig verstehe, gestern, wenn ich ein Rekordebuch da angeschaut habe, da gab es sogar auch Bergsteigerrekorde, das war von 2021 schon, da wird tatsächlich immer die Zeit bis zum Gipfel genommen. Ich sehe es ein bisschen anders, ich finde, die Zeit muss eigentlich gesamt genommen werden, weil die meisten Menschen verunglücken vor allem auf dem Rückweg, also zum Gipfel, und ich finde, es gehört eben auch dazu, dann wieder das ganze Ding durchzuziehen. Also ein Rennen, wie soll ich sagen, wenn man es jetzt so sehen würde.
Du musst ja wieder heil ankommen.
Genau, du musst wieder heil ankommen. Und es geht auch schon darum, hey, wie ist denn das eigentlich mit der... Aber wie gesagt, das ist nur meine... Also da bin ich völlig schmerzfrei, wie man das nehmen will. Für mich ist es zumindest einfach allein aus überlebenstechnischer Motivation immer die Gesamtzeit. Weil wenn ich den Gipfel habe, dann bin ich eigentlich am risikoreichsten Punkt. Ich bin an dem höchsten Punkt, wo es am gefährlichsten ist. Ich muss den ganzen Abstieg noch bewältigen. Wie gesagt, statistisch sterben die meisten Menschen im Abstieg. Es wird nochmal mindestens genauso knackig. Die Skiabfahrten haben es wirklich in sich. Also ich bin da erst entspannt, wenn ich wirklich unten wieder bin. Und ja, wie gesagt, da irgendwo zu stehen in der Hall of Fame oder so, war nie die Motivation. Die Motivation war echt einfach, das selbstgesteckte Ziel zu erreichen. Und vielleicht auch eben so aus einer Laune heraus, wenn du jetzt zum Beispiel die Alpenüberquerung ansprichst, es war total spannend, wir hatten 2006, mein Gott, das ist, 2006 hatte ich mit einigen Freunden, hatten wir damals entschieden, hey, wir laufen einfach mal von Deutschland nach Italien, quer über die Alpen mit Ski nonstop einfach durch, waren dann am Ende, weiß ich, 6, 7 Jungs, mit denen ich heute noch befreundet bin, und sind da 2,5 Tage, hatten blutigste Füße und sind da Tag und Nacht gelaufen und sonst was. Und es war dann aus einer Laune heraus, dann eben in diesem Winter 18/19, wo da ja so ein Wahnsinnswinter war, ich weiß nicht, ob du erinnern kannst, da hat es ja wirklich hier alles, das war in den Medien,
wie da ich selbst kein Winterfan
bin. Nicht, aber du kannst dich trotzdem vielleicht erinnern an die Nachrichten, wo wir hier im Schnee gesteckt sind, im Süden, wo er wirklich.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, hey, Scheiße, wir müssen irgendwas machen. Wir saßen beim Essen im, weiß nicht was, im Februar oder so, also im Monat bevor das dann war, saßen wir beim Essen mittags in der Arbeit, und einer von den Jungs arbeitet eben auch nach wie vor mit mir, der da 2006 dabei war, mit dem ich früher in der Nationalmannschaft war, der Schorsch Nickes. Dann saß man am Essen und sagt, wir müssen doch irgendwas machen aus diesem geilen Winter, was können wir denn machen? Und dann sagt, ja, das können wir machen, das. Er sagt, ja, wir haben doch damals diese Alpenüberquerung gemacht, da von Ruppolding nach Italien, nach Kasan. Ja, ja, boah, brutal. Und das haben wir immer, aus Spaß haben wir das, Gaudi, haben wir das immer die Passion Christi getauft, ja. Dass uns immer wir solche Stiegen da hatten und überall geblutet hatten. Und dann sagen, oh Gott, nein, das machen wir auf keinen Fall mehr und so weiter. Und dann habe ich gesagt, doch, das machen wir, aber wir machen es nicht in 2,5 Tagen wie damals, wir machen es nonstop. Also ohne stehen zu bleiben. Und dann haben wir gesagt, du weißt du was, kannst du gerne alleine machen. Da sind wir raus, das sind ja 210 Kilometer, und das ist ja schon lange, wenn ich das mit dem Auto mir vorstelle, also ich bin auch noch nie 210 Kilometer
gelaufen. Ich habe auch im Vorfeld das mir angeschaut, die Strecke nochmal.
Die ist einfach, also ich habe auch gedacht, das wird echt knackig, ob ich das schaffe, weil ich es einfach nicht wusste. Also ich bin ja noch nie 30 Stunden am Stück einfach schnell gelaufen und durch Tag, durch Nacht, durch Querfeld und dann war das einfach geboren und los ging's. Also das war einfach immer oft so die Frage, ist das möglich? Schafft mein Körper das? Wie weit kann ich denn gehen? Macht der mit? Also
das aber war eigentlich. Das so sind ja Sachen, die man dann erst währenddessen merkt, oder? Also ob dein Körper das durchmacht, davor halt dann ungefähr
gut,
so.
Ich kenne meinen Körper inzwischen ziemlich gut, aber natürlich nochmal, ich habe sowas noch nie gemacht. Ich bin noch nie 210 Kilometer am Stück und 11.000 Höhenmeter, das muss man sich vorstellen kann, sind also 5,5 Mal die Zugspitze hoch und runter. Also du hast diese 210 Kilometer und musst dann 5,5 Mal die Zugspitze hoch und runter laufen. Nein, ich habe es noch nie gemacht, aber ich hatte mir gedacht, mein Gott, irgendwie, vielleicht ist es möglich. Ja? Also vielleicht, ich wusste es nicht, aber ich habe mir, natürlich habe ich gehofft, dass es geht und habe auch daran geglaubt, weil sonst hätte ich ja gar nicht antreten sollen. Aber auch hier war natürlich einfach ein tolles Team im Background, also einige Kollegen von damals, die eben sagten, die laufen zwar nicht mit, aber sie begleiten mich etappenweise. Und das hat natürlich einfach auch wahnsinnig viel Motivation gegeben immer wieder.
Woran lag denn das dann, dass du dann der Einzige warst, der im Prinzip dann wirklich den Durchmarsch gemacht hat? Ich weiß, ich habe auch, du hast mir einen Film geschickt davor, von der Überquerung, und wirklich immer noch Hut ab, das ist eine enorme Strecke. Und da habe ich gesehen, dass dann immer mal wieder, du hast auch gerade gesagt, immer mal wieder dich auf der Etappen wurdest du begleitet. Woran lag das, dass da keiner mit dir den Weg gehen wollte, komplett?
Ja, ich hatte natürlich gefragt, ob die Jungs nicht mitmachen wollen und so, und haben gesagt, nee, sie wollen nicht mitmachen, aber sie begleiten mich gerne. Das war ja auch völlig in Ordnung. Das war ja auch schon cool, dass sie überhaupt gesagt haben, sie begleiten mich und sie organisieren mit. Da war ja auch echt eine Logistik dahinter und alles, die mich da echt super unterstützt haben, und so ist es dann gelaufen.
Für die Zuhörer ganz kurz, du warst ja dann auch zum Großteil auf Skiern unterwegs, oder wie hast du das dann?
Nein, ich war tatsächlich eben durch diesen Jahrhundertwinter, oder ich weiß nicht, wie man nennen soll, also zumindest was den Schnee anbelangte, und deswegen war ja auch der Grund, warum ich sagte, jetzt müssen wir es machen, weil es sind ja große, immer auch wieder große Flachstrecken dazwischen in den Tälern, und da ist natürlich super, wenn du zum Beispiel Skatingstrecken, also sind ja überall Skatingstrecken und so weiter, klar musst du auf einmal über eine Straße mal überqueren oder was auch immer, aber wenn du einfach nonstop möglichst dich viel mit Ski bewegen kannst, weil du einfach schneller bist. Und das war halt eben aufgrund dieses tollen Winters, wo einfach auch in den flachen Lagen so viel Schnee war, war es einfach möglich, sowas überhaupt so zu machen, wenn du dann eben viel größere Strecken zu Fuß, ich habe natürlich auch einige Strecken zu Fuß zurücklegen müssen, also wirklich zu Fuß ohne Ski, aber das war relativ wenig, also von diesen 8, wie lange ich gebraucht, hast du nur im Kopf, 28, 45 oder so?
Ja.
Ich habe es nicht mehr genau, aber irgendwie knapp unter
25. Auf jeden Fall deutlich unter dem, was
ursprünglich gepeilt war. Ja, unter 35, ich war dann unter, also knapp unter 29. Und ich kann es nicht mehr genau erinnern, aber ich denke mal, ich bin maximal von diesen knapp 29 Stunden, bin ich maximal, würde man sagen, maximal 2 Stunden zu Fuß gelaufen.
Aber dann ist das Skifahren schon deine Leidenschaft.
Ja, absolut. Meine Skibergsteigen ist mein Leben und die Kombination aus wirklich aus Aufstieg und Abfahrt, auch diese Belohnung und dann diese.
Du kommst ja auf den Langlauf.
Genau. Ich komme ursprünglich vom Skilanglaufen und war aber dann einfach, wie ich das erlebt habe, das erste Mal mit dem Skibergsteigen, war ich so fasziniert vom Skibergsteigen, weil es einfach, ja, für mich, also ich bin ja völlig subjektiv, okay, aber für mich dann einfach die Königsdisziplin war, dass man sich erstens irgendwie außerhalb der Leuten im freien Gelände, in der freien Natur bewegt und zweitens dieselben Fähigkeiten haben muss wie beim Skilanglauf, also Kraftausdauer, es ist ja wirklich ein absoluter Hardcore-Kraftausdauersport, dem ich unheimlich viel zu verdanken habe, also an Disziplin, an den Muskeln, die man da eben aufbaut, an der Ausdauer, aber dann eben diese Action aus der Abfahrt. Und dann diese ersten Skiturnrennen im Vergleich zu Skilanglaufrennen, die ich auch gemacht habe, das war für mich einfach, das hat mich einfach gefressen. Also da dieses Abenteuer vermischt mit dem Leistungssport, das war für mich einfach, das war's.
Ich habe schon auch ganz viele Fragen, die jetzt nicht so sportlich sind wie du. Da würde ich mich mit reinzählen. Wie lange wird denn so ein Normalbürger dafür brauchen, für die Strecke, wo du dann, die du in einem Stück gemacht hast, die 210 Kilometer? Die
210 Kilometer, ja gut, also die normale Strecke existiert ja so nicht, aber ja. Wir sagten damals so, wenn man das jetzt so, sagen wir mal, wenn ein Bergführerbüro sich das jetzt vornehmen würde und sagen würde, wir bieten das jetzt kommerziell an und versuchen jetzt daraus mal eine Alpenüberquerungstour zu bauen, die wir eben auch anbieten an Gäste und so weiter, denke ich, dass du da ganz, ganz locker mit 7 Tagen dabei bist. Also, wenn ich sogar mehr. Also, da bist du schon eine Zeit lang unterwegs.
Dann können wir eigentlich auch gleich auf das, was ich vorhin angesprochen habe, kurz auf den Massentourismus. Es ist ja jetzt in letzter Zeit, gerade jetzt mal in der Pandemie, boomt der Wintersport und auch Skitouren. Wie siehst du denn das alles so? Ich meine, also als Geschäftsführer von Dynafit profitiert man da bestimmt, wenn immer mehr Leute unterwegs sind. Aber wie siehst du das persönlich, wenn auf Mount Everest zum Beispiel es dann zu solchen Situationen kommt, wo alles da oben irgendwie blockiert ist, weil so viele Leute unterwegs sind, gerade Leute, die eben nicht so sportlich sind und es nicht professionell machen?
Also, ist ganz interessant, weil ich viel über diese Frage nachdenke, weil man ja wirklich, also weil man es physisch sieht, also diesen Sommer spätestens, aber schon auch die Jahre davor, dass das einfach wahnsinnig zunehmend teuer natürlich, dass die Leute nicht reisen konnten und auch aktuell nicht nach Österreich kommen und in die Schweiz und weniger, sieht man natürlich, wie das hier nochmal mehr explodiert. Dazu zwei Dinge. Vorausgeschickt schon mal Nummer eins ist, kann man natürlich, also man bewegt sich da im Sicherheitsbereich, man ist im Gelände, es gibt Lawinen, es gibt Risiken und so weiter. Aber hier schon mal Nummer eins vorausgeschickt, die Leute haben ein viel, viel höheres Sicherheitsbewusstsein. Also das kannst du nur vergleichen in deiner Kindheit. Ich weiß nicht, ob du schon immer einen Helm tragen musstest, du bist ein bisschen jünger wie ich, aber wenn ich mir vorstelle, wo meine Kinder überall schon automatisch vom Radlfahren bis zum Skifahren bis zu sonst, ich habe mein Leben lang war ein Helm, also wenn ich hier mit meinen Eltern Eishockey spielen war oder sonst was, da gab es keinen Helm, das gab es dann später mal irgendwann oder beim Radeln oder sonst was oder Anschnallen oder also das Sicherheitsbedürfnis der Menschen ist unheimlich gewachsen, wird natürlich auch ein Business draus gemacht und von ABS bis zu was weiß ich was.
Liegt es auch daran, weil man eben von den Gefahren weiß oder was glaubst du, was oder glaubst du einfach, das ist gesellschaftlich?
Es ist für mich schon eine Mischung aus allem. Man weiß mehr natürlich über die Gefahren, klar, aber es ist natürlich schon dieses ganze Helikopterprinzip, also wir sind in einer Sicherheitsgesellschaft, wir sind, wir sagen ja auch durch unsere digitalen Möglichkeiten eigentlich nonstop überwacht. Das meine ich jetzt nicht überwacht von Fremden, von der fremden Macht kann auch sein, aber von Eltern vorwiegend oder von wem auch immer. Also keine Ahnung, meine Kinder wachsen genau da auf, wo ich aufgewachsen bin. Meine Eltern haben mich einmal da vorne, haben sie mir einmal am ersten Schultag gezeigt, wie es in die Schule geht, die paar Kilometer, und dann bin ich das ab da gelaufen. Und sobald ich radeln konnte, bin ich geradelt. Und das ist heute einfach anders. Also heute ist, wie soll ich sagen, ist der Stau vor der Schule, weil es eben jeder den. Also das Sicherheitsbedürfnis ist unheimlich gewachsen. Ich würde mal sagen, das Verantwortungsbewusstsein, also ich sehe ganz selten, und das sieht man auch in den Statistiken, dass Leute jetzt sich völlig harakiri irgendwo rein. Gibt es natürlich immer noch, aber so, wenn man die Masse sieht, ja, die große Masse, da bewegen sich schon alle sehr, wie soll ich sagen, sehr konform und eher dann sagen sie, hey, ich laufe lieber mal auf der Piste, anstatt dass ich irgendwas mache, oder ich mache vorher erstmal einen Bergführerkurs, wie man überhaupt damit umgeht und taste mich so ein bisschen an das Rand. Also die Leute haben eigentlich da eine große Einstiegsbarriere und trauen sich da eher weniger zu, wie das ist mal, dass dann immer was sein kann, logisch, aber hier mache ich mir weniger Sorgen als, vielleicht um darauf zurückzukommen, als darauf, dass wir einfach langsam sind. Und das sage ich wirklich hier als Speedbergsteiger. Nein, dass wir langsam sind und dass es mich echt auch ärgert, wie lange es dauert und was noch alles passieren muss, wie viele Corona-Wellen noch kommen müssen, dass man vielleicht die Infrastruktur eben dahin bekommt. Weil gerade wenn wir über Natur sprechen, die meisten Menschen bewegen sich ja an bestimmten Bergen, an bestimmten Orten. Wir haben halt ein paar Hotspots von Garmisch bis zum Spitzingsee, war heute wieder im Radio, bis zu anderen Dingen. Und dort halt einfach mal die Infrastruktur zu schaffen. Also anstatt, dass die Menschen dann noch mehr ausweichen müssen und noch mehr dann ins Gelände rein müssen, dass man da mal schafft, vielleicht mal Tiefgaragen zu bauen, mal gescheite Radwege, mal Toiletten, mal andere Dinge, dass man, anstatt sich zu beschweren, also jetzt hört man ja von den Grabenkämpfen zwischen Münchnern und den Locals und so weiter, was soll denn der Schwachsinn? Warum kann man nicht einfach schaffen, hier eine Win-Win-Situation zu schaffen? Letztlich verdienen die Locals Geld damit und zu sagen, wie kriege ich dieses hin? Dasselbe mit dem Skitouren gehen auf den Pisten. Also das wird jetzt nun mal einfach Teil dieser Infrastruktur werden und ich kann mich jetzt dagegen wehren und Schilder aufhängen und Verbote und es ist ja sogar in Garmisch damals vor Gericht das Ganze ausgefochten worden. Also da wurde versucht, Skitouren gehen gerichtlich zu verbieten.
Okay.
Wurde dann auf höchster Instanz verloren, weil es gibt in Bayern zumindest ein Recht, das freie Betretungsrecht.
Also der Grund dafür war dann?
Der Grund war eben, dass sie verloren haben. Es gibt in Bayern ein Gesetz, das nennt sich das Recht, das freie Betretungsrecht, also dass jeder das Recht hat, in die Natur zu gehen. Und daraufhin hat sich dieser Skitourenverein, der sich da gegründet hat, berufen und dann wurde das eben auch aufgehoben. Aber jetzt muss man einfach überlegen, wie integriert man sowas in die Infrastruktur und wie integriert man es, dass man eben Geld damit verdient. Und hier denke ich mir schon ab und zu mal, warum muss es erst immer wehtun, bevor man da irgendwie ein Business draus macht. Einige kapieren es ja schon, aber ich glaube, ich muss das leider über die Provokanz sagen, aber in unseren verstaubten Alpennestern, also angefangen von Garmisch über Ruppolding, über Bayerisch Zell, über Berchtesgaden und was ich was da noch alles gibt, da sind halt jetzt auch große Chancen und nicht nur Chancen, sondern man muss es auch machen, weil sonst wird da dieser Konflikt einfach weiter. Also man muss investieren und diese Investition in die Infrastruktur auf bestimmte Hotspots, die ist jetzt einfach anzugehen. Also
aber es kommt ja dann schon, wenn wir jetzt dann Richtung Himalaya gehen oder Mount Everest, da gibt es ja schon häufiger Leute, die da hingehen wollen, weil es einfach der Kick ist. Ich meine, Mount Everest, das ist der höchste Berg der Welt. Da wollen Leute hoch, auch einfach vielleicht Leute, die halt nicht so trainiert sind. Was ist denn dann, also...
Mein Gott, das ist Angebot und Nachfrage. Du musst dir immer vorstellen, das ist nichts anderes wie ein Kreuzfahrtschiff. Also man muss es einfach so sehen, der Mount Everest ist heute nichts anderes als ein kommerzielles Gut. Ein kommerzielles Tourismusziel. Und zwar läuft es so, dass es unter anderem amerikanische Agenturen gibt, amerikanische Abenteuer-Bergsteiger-Agenturen, die Gipfelgarantien ausgeben. Also die garantieren dir, wenn du die Summe X zahlst, dass du auf den Gipfel hochkommst. Und wie funktioniert das? Du bekommst so viel. Es gibt eine Gesellschaft, die wirbt damit, dass der Claim so viel Sauerstoff, wie du willst. So viel Sauerstoff, wie du willst. Und dann gibt es noch Sherpa dazu. Ich will das überhaupt gar nicht verurteilen. Ich sage nur, es ist nun mal so, dass sobald was da ist, was sich vermarkten lässt, verkaufen lässt, und der Mount Everest lässt sich gut verkaufen, weil es gibt einige Leute, die es halt super finden, wenn es im Lebenslauf drinsteht, dann wird es eben gemacht. Und da ist einfach nur Angebot und Nachfrage und that's it. Also wenn du eben es möglich machen kannst mit viel Aufwand und mit den Leuten, die es eben nun mal zahlen, dass du da hochgehen kannst, dann wird es passieren. Also es ist ja nicht so, wie soll ich sagen, das kannst du ganz normal, kannst du dich dafür einbuchen. Ja? Und da gilt es dann eher die Frage eben, wiefern begrenzen es die Regierungen irgendwann mal, wo sie sagen, hey, da müssen wir uns einfach mal auch aufpassen, weil das Schlimmste, glaube ich, wäre ja auch für den Tourismus, wenn dann irgendwas passiert und dann haben wir wieder Schlagzeilen, wo.
Wenn irgendwas passiert, ist ein gutes Stichwort. Ein ehemaliger Weggefährte von dir, Uli Steck, hat mal gesagt, dass Scheitern würde für ihn bedeuten, wenn er sterben würde und nicht mehr nach Hause kommen würde. Und das hast du auch mal so ähnlich formuliert, dass es für dich bedeuten würde, dass du nicht mehr nach Hause kommst, das wäre für dich Scheitern. 2017 ist er gestorben bei einem Lawinenunglück. Ein anderer Freund, den hast du vorhin angesprochen, ein Schulfreund, Sebastian Haag, ist 2014 umgekommen. Da warst du dabei. Was macht das mit dir? Also inwiefern verändert es deinen Blick auf den Sport? Ich nehme an, nicht groß, weil sonst würdest du nicht immer noch betreiben, aber...
Ja, es verändert natürlich schon ganz viel. Es sind natürlich ganz schwere Einschnitte, natürlich vor allem 2014 mit Basti, mit Uli, den kannte ich und war eben auch mal mit ihm unterwegs, aber nie in der Tiefe jetzt mit Basti. Das war natürlich eine ganz andere Nummer. Auch sowas hatte ich auch noch nie vorher erlebt. Also Menschen, den man so eng ist, zu verlieren. Und natürlich ist das einfach ein ganz, ganz schwerer Schnitt und man kann gar nicht sagen, was macht das mit einem. Also das verändert einfach viele Dinge. Ich war ja seitdem auch nie wieder, also nicht mehr auf einem 8000er. Ja. Und was sich natürlich nicht verändert hat, ist die Liebe zu den Bergen. Ganz im Gegenteil, also auch die Kraft. Und es war auch zwischen uns immer klar, wenn da was passiert, dann wird das immer ein Puls sein, der da ist. Also nichts ist so konstant wie die Berge und die Kraft, die ich daraus schöpfe. Und da sind ja nicht die Berge dran schuld, dass sowas passiert, sondern wir letztlich, die in die Berge gehen. Also das ist sicherlich was. Aber es ist natürlich ein tiefer Einschnitt mit tiefen Namen, wo ich auf der einen Seite wahnsinnig dankbar bin für die Zeit, die wir zusammen hatten und da auch mit voller Demut zurückschaue und auf der anderen Seite irgendwie auch nach vorne schauen muss.
Aber wenn du jetzt sagst, dass du seitdem kein 8000 Mal bestiegen hast, dann hat sie ja schon seine Spur hinterlassen. Oder war das einfach...
Nee, das war schon sicherlich ganz klar sehr, sehr dadurch getrieben und ich hatte dann eben zunächst erstmal andere Ziele und das war sicherlich schon sowas, wo ich erstmal, also definitiv hat seine Spuren hinterlassen, ja. Auch diesbezüglich.
Ich merke auch gerade, wie emotional das dich immer noch berührt und ich glaube, es wird wahrscheinlich dich nie irgendwie, es wird nie wirklich kein Thema mehr sein für dich. Aber du hast auch mal gesagt, dass man keine wirklichen Emotionen hat nach so einer Bergung, nach einem Lawinenunglück. Das war, ich weiß nicht mehr, welches Lawinenunglück das war. Das war bezogen darauf, dass du dann in der Sekunde jetzt nichts mehr machen kannst bei Leuten, die schon gestorben sind. Und dann geht es darum, um Leute noch zu retten, wo wirklich was zu retten ist.
Gut, man ist natürlich in solchen Dingen, also unmittelbar in absoluten extremen Situationen. Wir waren ja auch in der Lawinenunglück 2012 als Ersthelfer, wo eines der größten Tragödien im Himalaya passiert war, wo 11 Menschen ums Leben gekommen sind. In die Situation selbst funktionierst du halt einfach. Ich schätze mal, das ist ähnlich wie, und das ich zum Glück erlebt habe, aber ähnlich wie in einer Kriegssituation, wo man einfach tut und macht und dann kommen die Dinge viel, viel später. Es ist dann natürlich ein großer Unterschied zu denen, hast du eine Beziehung zu den Menschen gehabt, natürlich baust du auch in diesem Moment eine auf. Auch 2012 hatte ich Menschen getroffen, die ich kannte. Unglaubliche Szenen, also Menschen, wo ich gar nicht wusste, dass ich die kenne und ausgegraben habe und einmal sagt einer, du bist dort in Dick Böhm. Und ich dachte, der wäre schon halb erfroren und dann sagt er, ja, wir haben uns da irgendwie kennengelernt in China und daneben liegt schon sein toter Freund. Also unwahrscheinliche, abstruse Szenen, wo man gar nicht fassen kann, dass man in so einem Schlachtfeld auf einmal sowas erlebt und auch später einen Freund, den ich da oben auch in dieser Lawine getroffen hatte, also gefunden hatte, muss man fast sagen, wo ich diese Lawine abgelaufen bin und ganz oben finde ich mein Jugendidol, Glenn Blake. Glenn Blake war einer der ersten Freestyle-Skifahrer, kann man sich heute noch tolle Filme anschauen, hatte so ein Mohawk, ganz bekannter Mann, der seine beiden Freunde verloren hatte, die waren zu dritt und zwei seiner Freunde waren verstorben in dieser Lawine. Also da waren, wir haben uns umarmt und ich konnte, also wo viel ist, aber dennoch hatte ich, wie soll ich sagen, es ist eben die Frage, wie stark ist deine Beziehung zu diesen Menschen? Bist du da irgendwie unmittelbar beteiligt? Wir waren ja passiv beteiligt als Ersthelfer, sozusagen, weil wir zufällig in der Nähe waren. Und das hat dann natürlich emotional einen ganz anderen Einfluss, als wenn du selber drin steckst. Das kann man so formulieren, wie wenn ein Autounfall, wo du vielleicht gar nicht beteiligt bist, du siehst aber, dass deiner ist und hilfst. Und dann ist es vielleicht sogar so, dass du dich danach mit dir im Reinen bist, weil du stehen geblieben bist und geholfen hast, als wenn du eben selber im Auto bist, was crasht, dann ist es nochmal eine ganz andere Nummer.
Gerade die Gefahren, die wir da ansprechen, Gefahren sind ja überall dabei, Risiko ist überall dabei. Aber denkst du manchmal auch an deine Familie, wenn du diese Touren planst? Weil immerhin, du hast 3 Kinder, das muss da bestimmt auch eine Rolle spielen, oder?
Klar, also natürlich denke ich an meine Familie und natürlich ist das irgendwie das, was in den Mittelpunkt rückt, das weiß jeder, der Kinder bekommt, dass auf einmal der Fokus von einem selbst völlig weggeht. So diese Risikobereitschaft, sagen wir mal so, hat schon abgenommen, bevor ich Familie hatte. Also als in der jugendlichen Sturm- und Drangzeit hat man natürlich eine viel höhere Risikobereitschaft. Auch deswegen, weil man vielleicht die Risiken gar nicht so kennt und natürlich auch unbedingt will oder wir zumindest. Und dann erlebt man viel. Also ich hatte schon viel erlebt, bevor ich Kinder mit meiner Frau bekommen hatte. Und dann hat die Risikobereitschaft deutlich abgenommen, weil ich einfach gesehen habe, wie schnell und wie banal Dinge passieren können, sagen wir mal so. Und das ist sicherlich ein Konflikt, also diese Frage, ein Konflikt, in dem ich permanent stehe, also zwischen, sagen wir mal, dieser Verantwortung und wie weit gehe ich. Aber es ist natürlich schon auch, glaube ich, für jeden Menschen wichtig, sich nicht, wie soll ich sagen, so komplett sich selbst zu unterdrücken. Also ich bin nun mal so und ich würde vielleicht gerne anders sein, auch zu der Frage vorhin, wo du gesagt hast, ja, wie siehst du dich selbst oder so. Ich könnte jetzt dagegen ankämpfen und dann würde ich irgendwann mal depressiv in der Wohnung hocken und dann weiß ich auch nicht, ob damit allen geholfen ist, inklusive mir selber. Sondern es geht eben darum, damit umgehen zu lernen und auch mit dem Risiko umgehen zu lernen und zu sagen, wie weit gehe ich eben. Nochmal vielleicht auch zurück zu dem ersten Punkt, wo ich sagte, diese fast buddhistische Aufgabe. Man kann auch ein 8000er, auch dort kann man das Risiko gegen null reduzieren, wenn man eben nicht hochgeht. Also, nein, wenn man da unten im Basecamp ist und sagt, der Tag ist nun mal nicht gekommen, dann kann man das Risiko gegen null reduzieren. Man kann das Risiko bei den perfekten Bedingungen auch sehr, sehr reduzieren. Also wenn es eben keine Lawinengefahr hat, wenn die Temperatur okay ist, wenn der Wind okay ist, wenn, dann kann man auch hier an einem 8000er ein deutlich niedrigeres Risiko haben, als eben, wenn vielleicht nicht diese ganzen Faktoren so auf grün gestellt sind, sagen wir mal so.
Parallel zu deiner Leidenschaft bist du ja auch Geschäftsführer bei Dynafit. Das ist ein Skitourenausrüster. Wie kam es dazu dann? Also, dass du den Schritt gegangen bist, du hast vorhin kurz angesprochen, dass du dann irgendwie auch geschäftlich da in die Richtung was machen wolltest. Aber was hat dich dann genau dazu bewogen?
Ja, wie ich sagte, ich war halt einfach verliebt in diesen Sport und habe mir echt gedacht, ich will da meinen Lebensmittelpunkt reinsetzen. Ich war damals sogar beim größten deutschen Sportunternehmen der Welt zum Vorstellungsgespräch, parallel bei Adidas, erinnere ich mich noch gut, wie ich da auf den Campus kam nach Herzogenaurach und dann aber ein paar Tage später in Bozen, eben bei der Firma, wo ich heute bin, bei der Oberalp.
Und Adidas wollte dich nicht?
Und Adidas wollte mich auch, aber ich hatte damals schon gesagt, ich im Vorstellungsgespräch war, in Bozen habe ich schon gesagt, ich habe ein Angebot von Adidas, aber wenn ihr mich nehmt, dann gehe ich sofort zu euch. Das habe ich schon im Vorstellungsgespräch gesagt, weil ich einfach wusste, da ist meine Seele, da ist mein Herz. Und
es hat sofort gezogen.
Und es hat noch nicht gezogen. Die haben mich da sehr unbeeindruckt gezeigt. Ich wollte noch meinen Chef, der Inhaber, der Herr Oberrauch. Und hat dann gesagt, ja, sehr schön, aber da können wir jetzt leider noch keine Antwort geben. Und ich sagte, ja, ich hoffe, dass die bald kommt, weil ich würde übermorgen Adidas sonst zusagen, weil ich einfach rausgezögert hatte. Und dann war ich schon am Rückweg Richtung Ortler. Ich kam vom Ortler, sogar mit Basti. Und wir sind wieder zurück zum Ortler, also der höchste Berg Südtirols. Wenn wir schon da unten waren, haben wir den gleich mitgenommen. Und dann kam, keine Ahnung, über Fallbergstrecke waren, ich kann mich nicht mehr erinnern, war es eine 3-4 Stunden oder was auch immer, kam ein Anruf, ich soll doch nochmal umdrehen und nochmal vorbeischauen. Und dann bin ich umgedreht und habe gesagt, du kannst Adidas absagen. Und genau, dann habe ich Adidas abgesagt und habe da angefangen. Und das war einfach nur ein großes Glück, dass ich halt da reinkam, wie die Firma, ja, wie die halt wirklich von nichts eigentlich wieder aufgebaut werden musste. Und da war anfangs noch ein Brandmanager, Rainer Gerstner, der mich da auch viel, mir da viel gezeigt hat und mir da, mit dem ich aber auch, den ich schon sehr begleiten dürfte und mich dort auch voll entfalten dürfte in puncto Produktmanagement und Sales und Marketing und alles Mögliche. Und irgendwann hat er den Platz geräumt und sagte dann eben, okay, ist dann zur Schwesterfirma gegangen, zur Schwestermarke, und ich habe dann eben Dynafit als Geschäftsführer übernommen und darf das heute mit einem super, super tollen Team weitermachen.
habe ich auch ein paar Videos schon gesehen auf YouTube dann von Dynafit. Finde ich auf jeden Fall auch sehr spannend.
Sehr gut. Wenn ich mal
ausstatten. Auch für die Zuhörer vielleicht, dass die dann auch mal sich da Videos anschauen können, gibt es viel auch über dich und auch über das Unternehmen. Jetzt gehen wir langsam zum Abschluss. Was passiert denn eigentlich, wenn du eines Tages mal nicht mehr Skibergsteigen kannst?
Das ist hart. Ich glaube, das
ist. Hast du darüber schon mal nachgedacht? Oder?
Ja, ich denke da schon. Also, wie soll ich sagen, ich bin mir natürlich schon auch durch die Dinge, die ich erlebt habe und auch durch den Tod, mit dem ich ja früh in Berührung gekommen bin, wahrscheinlich früher als es normalerweise üblich ist in unserer westlichen Welt. Ich hatte ja vorher auch da keine Berührungspunkte, so wie es halt hoffentlich bei den meisten ist, dass man, wenn jemand stirbt, die Großmutter oder wer auch immer, dass das dann ziemlich schnell erledigt ist mit Beerdigung und allem drum und dran und dann geht es halt wieder weiter. Also in unserer Gesellschaft wird ja der Tod eher schnell ausgeblendet und unter die Erde geschafft, im wahrsten Sinne des Wortes, oder ins Krematorium. Und dort, wie ich dann so als junger Mensch den ersten Menschen in den Armen irgendwie hatte, der da tödlich verstorben ist, erfroren ist, am Mustergata, das hat dann schon auch in mir was verändert, wo ich mir irgendwie klar wurde, also als junger Mensch, wo ich nie an den Tod gedacht habe, also wo ich immer dachte, das Leben ist unendlich, also wenn er irgendwann gesagt hat, mei, du wirst ja mal sehen und so weiter. Und das hat sich dann schon verändert, natürlich jetzt auch, wo ich natürlich merke, boah, diese, also auf einmal dauert es ein bisschen länger, sich zu regenerieren und so, und boah, die ganze Power und ganz so in diesem Übermaß, wie sie mal verübbar war, ist sie auch nicht. Und man macht sich natürlich schon Gedanken, wie geht es weiter, wie lange geht es. Jetzt habe ich das große Glück, dass diese Sportart, dass man die wirklich lange betreiben kann. Also Skitouren gehen kann man lange, lange betreiben. Und ich glaube, zum Abschluss, ein großes Vorbild, du hast ihn gerade kennengelernt, ist da sicherlich mein Vater.
Also kurz für die Zuhörer, wir sind bei Benedikts Eltern zu Hause.
Genau,
weil mit Sicherheitsabstand natürlich.
Mit Sicherheitsabstand, weil wir keine drei Kinder haben, die da um mich rumschreien. Aber was man bei meinem Vater sagen muss, das darf er nie wissen, dass ich sein Alter verraten habe. Ich verrate es auch nicht, aber es ist ungefähr so alt wie das Mikrofon, was vor mir steht, des Radiosenders. Ja? Ziemlich genau sogar, es passt sogar perfekt. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich meinem Vater zum 90. Geburtstag vor einigen Jahren ein E-Bike geschenkt habe. Und dort hat er mich angeschaut und hat mir gesagt, sag mal, was soll denn das? Ja? Und ich sagte dann so ungefähr, es war also wie eine Beleidigung für ihn. Ja? Und dann habe ich erklärt, dass das kein Rollstuhl ist, sondern ein E-Bike, dass das seinen Horizont erweitert, weil er alles mit einem normalen Rad gemacht hat. Und wie er sich immer wieder eben aufgerafft hat und wie der seinen Tag selbstständig bestreitet, jeden Tag rausgeht und radelt und läuft und macht und tut in dem Alter und Spaß hat am Leben und vor allem, und ich glaube, das ist das Wichtigste und das ist, glaube ich, das, was ich wirklich von meinem Vater mitnehme und wo ich merke, dass er das sogar mehr hat wie ich und wie die meisten Menschen, die ich kenne, dieses unglaubliche Interesse. Also dieses unglaubliche Interesse an Menschen. Weißt du, jetzt warst du gerade da, der fragt dich aus. Wir haben hier, nachdem die Kinder ausgezogen sind, ist hier so ein Bed and Breakfast. Wenn die Amerikaner, Chinesen, was auch immer, in Corona-Zeiten natürlich jetzt nicht, aber sonst ist es hier rappelvoll mit Menschen. Hier ist ja immer, es gab ja nie einen Haustürschlüssel bis heute, waren ja hier immer und heute sind es eben die Gäste.
Das ist deswegen so ein großes Haus, weil ihr auch
6 Kinder seid, genau, oder waren. Und er fragt jeden aus und dann holt er sich den Atlas und lässt sich zeigen, wo er da wohnt und was da für Tiere gibt und was. Einfach dieses Interesse an den Menschen, er sammelt, er macht, er tut und er weiß, dass er sich bewegen muss, dass er fit bleibt, aber er genießt auch seinen Rotwein jeden Abend. Und das ist eigentlich sowas, wo ich sage, mein Gott, also wenn man das schafft, so im Einklang zu leben und auch sich so über das zu freuen, was man hat, für den war Corona überhaupt kein Problem, weil er sowieso gesagt hat, ich habe hier alles, schon seit Jahren, aber er kann sich alles holen über eben Literatur, über sonst was und Lernsprachen bis ins hohe Alter. Und das ist, glaube ich, ich glaube, man kann bis ins Alter wirklich glücklich sein, wenn man eben auf sich achtet, also sowohl körperlich als auch geistig, dass man einfach schaut, sich dort einfach nicht locker zu lassen. Also sich einfach weiterzubilden, sich fit zu halten und nicht das Interesse an der Welt zu verlieren und sich irgendwie einzuegeln.
Ich finde, das ist ein perfektes Schlussstatement auch. Ich danke dir recht herzlich, Benedikt, dass du mit mir jetzt in der Sportgondel warst.
Danke dir fürs Fahren in der Sportgondel.
Aufreiben. Dann danke ich dir.
Danke dir.
Die Sportgondel.
Hinblick, egal, immer ein Hinblick auf was.
Was soll das? Was wollen wir hinblicken? Auch ein Hinblick auf dieses Interview.